Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf julmediatv.de zur nächsten Folge von Offenbarung 17, heute mit Vers 8. Ein spannender Vers, nein, Vers 9 sogar. Vers 9 gibt es heute, 8 haben wir letzte Woche schon gemacht. Und bevor wir anfangen, wollen wir gemeinsam beten und dann uns in dieses kleine Abenteuer stürzen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt die Zeit haben, die Offenbarung zu studieren und die Gelegenheit, dieses so wichtige Buch zu verstehen. Wir möchten dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir dabei auch lernen, wie man verantwortungsvoll und sinnvoll die Offenbarung auslegt, dass wir vor Fanatismus und Extremismus geschützt werden, aber gleichzeitig Klarheit bekommen und nicht einfach nur nebulös irgendetwas darüber sagen, sondern wirklich wissen können, was die Wahrheit ist. So möchten wir dich bitten, dass du uns führst und leitest und bitten dies im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Offenbarung 17, Vers 9. Wir haben letztes Mal begonnen mit der Erklärung des Engels. Ihr könnt euch erinnern, wir haben gesagt, Vers 3 bis 6 ist die Vision. Der Johannes sah dort die Frau auf dem Tier in der Wüste. Und ab Vers 7 kommt jetzt eine Erläuterung, eine Erklärung durch den Engel. Und wir haben gesagt, in der Vision ist der Hauptaugenmerk auf Frau oder Tier. Könnt ihr euch erinnern? Bei der Vision, Vers 3 bis 6, ist der Hauptaugenmerk auf der Frau. Fast alles ist über die Frau und das Tier wird nur erwähnt. Aber in der Erläuterung ist das Hauptaugenmerk jetzt auf dem Tier. Und wir haben das letzte Mal zweifelsfrei nachgewiesen, das Tier ist dasselbe Tier wie das erste Tier aus Offenbarung 13, das die tödliche Wunde erhalten hat. Es hat sich dann zwar etwas noch verändert, etwas transformiert, aber es ist derselbe Kirchenstaat. Wir haben festgestellt, die Frau ist die abgefallene Kirche, aber das Tier ist der Kirchenstaat. Das heißt, die römisch-katholische Kirche war natürlich existent, auch als der römische Kirchenstaat zwischenzeitlich zugrunde gegangen ist. Aber der Kirchenstaat hat, von dem kann gesagt werden, er war im Mittelalter, er ist dann nicht, ja, und dann wird er wieder sein. Und wir haben festgestellt, das Ja ist, also das ist Ja ist, wie soll ich das jetzt formulieren? Also das Ja, in dem ist Realität ist, ist das Ja, in welchem Jahr spielt die Vision quasi? Vielleicht kann man es so formulieren. 1798. Wir haben gesehen, das ist das Jahr, wo die Frau noch in der Wüste ist. Ja, weil in der Wüste wird die wahre Gemeinde verfolgt, aber es ist auch das Jahr, wo die Frau bereits trunken ist, weil sie hat schon die Märtyrer erschlagen und es ist das Jahr, in dem das Tier bereits nicht ist, weil es die tödliche Wunde bekommt. 1798, das Jahr, in dem das Tier jetzt nicht ist. Vers 9. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Nachdem das Tier identifiziert ist, als dasselbe Tier aus Offenbarung 13, das die tödliche Wunde bekommt und dann wieder heilen wird, das Papsttum als Kirchenstaat, wird jetzt fortgefahren, ein Detail zu erklären, nämlich die Köpfe. Sieben an der Zahl. Und wir haben ja festgestellt, sieben Köpfe gab es schon bei dem Drachen in Offenbarung. In Offenbarung? 12. Der Drache ist Offenbarung 12. Und bei dem ersten Tier aus Offenbarung 13. Das heißt, diese sieben Köpfe sind recht wichtig. Offenbarung 17 zeigt jetzt, das werden wir nächste Woche noch feststellen, dass es für diese sieben Köpfe zwei Auslegung gibt. Eine ganz einfache, klare, unmissverständliche, die lernen wir heute. Und der nächste Vers sagt, dass es noch eine zweite Auslegungsebene gibt. Das ist einige der wenigen Stellen in der Prophetie, wo man sicher sagen kann, dass ein Symbol zwei Auslegungen hat. Ja. Normalerweise sollte man sehr vorsichtig und sparsam sein mit solchen Doppelerfüllungen und Doppelbedeutungen und alles zweimal und dreimal und viermal. Aber an dieser Stelle heißt es ganz deutlich, dass die sieben Köpfe sind sieben Berge und dann nachher im nächsten Vers wird es heißen, und sie sind sieben Könige. Ja, ein Symbol mit zwei Bedeutungen. Aber heute erstmal die simple. Nächste Woche wird es dann ganz spektakulär, wenn wir über die Könige sprechen. Aber die ganz simple, einfache und unmissverständliche erste Auslegung, die primäre Auslegung, sind sieben Berge. Und diese Berge, das ist jetzt ein wichtiges Prinzip, sind dann buchstäblich. Warum? Weil wenn es eine Erklärung für ein Symbol gibt, dann ist das Symbol symbolisch, aber die Erklärung ist nicht mehr symbolisch, weil ansonsten macht die Erklärung ja keinen Sinn. Ja, das ist eine Auslegung der Symbolik. In der Vision sieht man das Tier, wir wissen schon, ein Tier ist ein Staat, und wir sehen das Tier und die Frau und wir sehen sieben Köpfe. Und jetzt erklärt der Engel sieben Köpfe, was das bedeutet. Genauso wie auch in Daniel gesagt wird, der Widder steht für Medo-Persien. Da ist der Widder ein Symbol, aber Medo-Persien ist buchstäblich. Und der Ziegenbock steht für Griechenland. Ziegenbock symbolisch, Griechenland buchstäblich. Das heißt, es gibt manche Ausleger, die anfangen dann und sagen, ah, sieben Berge, Berge in der Bibel sind symbolisch, das und jenes. Nein, 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 es sind sieben tatsächliche Erdhügel. Sieben Erhebungen in der Topographie. Okay, und das heißt, das macht die Sache eigentlich relativ einfach, würde man denken. Die Frau sitzt auf sieben Bergen irgendwo, muss es ja dann eine Stadt geben, die sieben Berge hat und die können wir identifizieren. Jetzt gebt mir mal euren Tipp. Sieben Berge? Ich habe mir den Spaß gemacht und habe mal im Internet geschaut, welche Städte sind auf sieben Bergen gebaut? Ich habe nicht alle aufgeschrieben. Es gibt einige auch, die das nur behaupten, wo das manchmal schwer nachzuvollziehen ist, weil schon so viel draufsteht. Aber hier sind die, die man relativ sicher so identifizieren kann. Zum Beispiel Athen, auf sieben Hügeln gebaut. Bamberg, Barcelona, Bath in England, Besançon, Brüssel, das müssen kleine Hügel sein, nicht wahr? Auf sieben Hügeln. Chisinau in Moldawien, Edinburgh in Schottland, Istanbul, ehemals Konstantinopel, ehemals Byzantium, sieben Hügel, Kiew, Ukraine, sieben Hügel, Lissabon, sieben Hügel, Liverpool, sieben Hügel, Madrid, sieben Hügel, Moskau auf sieben Hügeln oder sieben Bergen, Plovdiv in Bulgarien, Pula in Kroatien, St. Etienne in Frankreich, Sheffield in dem Vereinigten Königreich, Siegen in Deutschland auch auf sieben Bergen, Smolensk in Russland, Turku in Finnland, Vilnius in Litauen und Seven Bergen in Niederlande. Da steht sogar im Namen, Seven Bergen. Ja. Und dann weiter, Amman in Jordanien, das ist die Hauptstadt von Jordanien, das ehemalige Rabba der Ammoniter. Achtung, Jerusalem auf sieben Hügeln, sieben Bergen. Mekka, sieben Hügel. Teheran, sieben Hügel. Albany in Amerika. Cincinnati, früher zumindest, heute sind es noch mehr Hügel, weil die Stadt größer geworden ist. Guaranda in Ecuador. Providence, die erste Stadt mit Religionsfreiheit in Rhode Island. San Francisco, sieben Hügel. Seattle, Victoria in Argentinien, Worcester in Massachusetts, dann in Kamerun, Yaoundé, in Nigeria, Ibadan und sogar Kampala in Uganda. Alle auf sieben Hügeln gebaut. Das ist doch interessant, oder? Ja, manche von denen fallen natürlich jetzt gleich sofort raus, weil Bamberg hat mit der Prophetie nicht so viel zu tun, ne? Und Siegen auch nicht, aber dass Jerusalem auf sieben Hügeln gebaut ist, interessant, oder? Athen, Mekka, Teheran, Istanbul, also etliche Städte, die auch damals schon eine Rolle gespielt haben. Sieht fast so aus, als ob der Satan bewusst noch viele, viele Orte gesucht hat, wo 7 Hügel sind, um das schnell noch Städte aufbauen zu lassen. Ich weiß nicht, naja. Wie auch immer. Also könnt ihr sehen, dass jemand, der jetzt meint, die Offenbarung auslegen zu müssen gegen den Islam, dass der jetzt was findet hier und sagt, das wahre Babylon ist der Islam, denn der Islam basiert ja auf Mekka und Mekka ist auf 7 Hügeln gebaut, oder? Oder wenn jemand sagt, oh, das Problem ist Jerusalem, Israel, 7 Hügeln gebaut. Oder Amerika. Ja, die wichtigste Stadt von Amerika ist, oder eine besonders schlimme Stadt ist San Francisco, was weiß ich was. Ja, man könnte verschiedene Argumente finden. Und ich bin froh, dass ich die noch nicht gehört habe. Vielleicht kommt noch jemand drauf. Das sollte ich vielleicht lieber leise. Jemand, der sagen könnte, Russland ist der Feind, nicht wahr? Der schlimme Putin, Moskau auf 7 Hügeln gebaut. Und natürlich Rom. Jetzt die Frage ist natürlich, was macht euch so sicher, dass Rom gemeint ist und nicht Jerusalem? Oder Yaoundé, na gut, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. oder Athen oder Konstantinopel, die alle theoretisch auch in Frage kämen, wenn es um 7 Hügel geht. Und das ist jetzt eine Fallstudie in biblischer Interpretation. Ja, die Frau, von der Frau heißt es, dass sie die Stadt ist, die die Königsherrschaft hat über alle, ja? Ja? Okay. Aber jemand, der gegen Russland ist, wird sagen, ja, der Putin hat seine Hände überall im Spiel. Ja? Also, ich verstehe deine Argumentation, aber sie ist noch nicht so wasserdicht, dass wir schon alle Zweifel über Bord geworfen haben. Ja. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Das Gesamtbild spricht natürlich eine deutliche Sprache, denn da sitzt ja eine Frau drauf und eine Frau ist eine Kirche. Das heißt, eigentlich könnten wir das jetzt schon ziemlich reduzieren. Man könnte vielleicht deswegen noch Mekka gelten lassen, ja? Weil Mekka ist auch eine Religion, ja, aber die meisten Städte fallen schon raus. Aber jetzt eine andere Frage. Ist euch der Anfang des Verses aufgefallen? Man liest mir den zweiten Teil nicht mehr, aber ist euch der Anfang aufgefallen? Was sagt der Anfang des Verses? Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Warum? Weil die Bibel natürlich im Vorhinein weiß, dass es nicht so schwer ist, 7 Hügel zu zählen. Ja? Es ist nicht so schwer, in eine Stadt zu gehen und zu zählen, wie viele Hügel da sind. Das kann jeder. Aber es reicht offensichtlich nicht aus, einfach nur 7 Hügel zu zählen und zu sagen, das ist die Stadt. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Jetzt eine Frage an die Offenbarungsexperten. Wo haben wir einen fast identischen Satz schon mal gehört oder gelesen? Richtig. Warte, genau. Wo steht das? Ende 13. Kapitel, da haben wir ich habe heute noch nachgeschaut, im Juni 2014 drüber gesprochen. Da müsst ihr jetzt ein bisschen in eurem Gehirn kramen, nicht wahr? Offenbarung Kapitel 13 und dort Vers 18. Schaut mal. Und seht mal die Parallele zwischen diesen beiden Versen. Da heißt es in Offenbarung 13, Vers 18, hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat. Wie steht es in Offenbarung 17? Hier ist Verstand, der Weisheit hat. Ja? Und dann, was kommt in Vers 18? Worum geht es in Vers 18? Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, das ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. In der ganzen Offenbarung gibt es 2 Stellen, wo steht, wer Weisheit und, also hier braucht man Weisheit und Verstand. Ich meine, braucht man für die anderen Verse keine Weisheit? Natürlich. Also das soll nicht heißen, dass nur in diesen beiden Versen Weisheit und Verstand nötig sind, weil für alles in der Bibel brauchen wir Weisheit und Verstand. Ja? Und insbesondere für die Offenbarung, die so schwer zu verstehen ist, wenn man jetzt nicht vom Geist Gottes geleitet wird und Schrift mit Schrift vergleicht. Aber das sind zwei Verse, wo die Bibel explizit sagt, an dieser Stelle brauchst du Weisheit und Verstand. Die Frage ist immer, ich habe immer gedacht, das bedeutet, diese Verse kann man nur verstehen, wenn man besonders klug ist. Aber mittlerweile glaube ich, das ist nicht der Fall. Und ich sage euch, warum. Diese beiden Verse haben etwas gemeinsam. Der eine Vers ist Offenbarung 13, Vers 18. Der andere ist Offenbarung 17, Vers 9. Lass uns mal kurz zusammentragen, was haben diese beiden Verse gemeinsam? Offenbarung 13, Vers 18 und Offenbarung 17, Vers 9. Was haben die gemeinsam? Einen nach dem anderen, ja? Ja, genau, das stimmt, genau. Also, aber jetzt am Inhalt der Verse, sozusagen, worum geht es in den beiden Versen? So. Hier geht es um eine Zahl und also die Frage ist, was macht diese beiden Verse besonders? Was sind die Parallelen zwischen diesen beiden Versen, was die beiden quasi heraushebt von den anderen Versen, die es so gibt? Es sind beides mal detaillierte Kennzeichen, oder? Von wer wird hier gekennzeichnet in beiden Versen? Okay, beides sind Kennzeichen oder Identifizierungsmerkmale für das Tier, okay? Es geht um die Identität des Tieres, also des Papsttums. Aber sind das die beiden einzigen Verse? Sind das die beiden einzigen Verse, mit denen man das Papsttum identifiziert? Ja oder nein? Nein. Ich würde sogar so weit gehen, es sind beides Verse, die man meistens gar nicht so sehr am Anfang nimmt. Denn das Tier identifiziert man ja eher dann mit den 3,5 Zeiten, ja, mit dem Kampf gegen die Heiligen, mit dem Kampf gegen das Heiligtum, mit dem Übertreten der Gebote Gottes und so weiter, ja? 666 ist nicht unser erstes Kennzeichen für das Papsttum und auch nicht die sieben Hügel. Warum? Warum fangen wir in unseren Evangelisationen, wenn wir den Antichrist identifizieren, nicht mit 666 an und nicht mit den sieben Hügeln, sondern wir fangen an mit solchen Dingen wie das Gesetz Gottes, die 3,5 Zeiten, Krieg gegen die Heiligen und so weiter. Warum nehmen wir diese beiden Dinge nicht am Anfang, sondern erst sehr viel später? Ja. 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 Was ist das Problem, in Anführungsstrichen, sowohl mit 666 als auch mit den sieben Hügeln? Ja, genau. Beide Fälle sind nicht eindeutig. Man kann sowohl für die Zahl 666 eine ganze Reihe von Namen finden, wo das theoretisch passt. Irgendein Witzwold hat sogar geschafft, das mit Ellen White hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob Latein oder so. Ja, auf Adolf Hitler und auf möglichst viele römische Kaiser. Irgendwie, wenn man das so zusammenrechnet, kommt man immer auf 666. Genauso wie wir gerade gesehen haben, die sieben Hügel, alleine für sich stehend, würden nicht den Finger eindeutig auf Rom zeigen. Weil wir, wie gesagt, Mekka und Athen und noch eine ganze Reihe von anderen Städten hätten. Oder Jerusalem sogar, ja? Was ja auch eine Frau wäre. Übrigens habe ich im Internet sogar jetzt, ich habe ein bisschen geguckt, da gibt es wirklich Leute, die sagen, Protestanten, die sagen, unsere alte Ansicht, dass Offenbarung 17 von Rom spricht, ist falsch. Offenbarung 17 spricht von Jerusalem. Ja? Und dann so ein antizionistisches, antijüdisches, weiß ich nicht, regt man sich über Jerusalem auf. Ist eine andere Frage. Aber was ich damit sagen will, ist, diese beiden Verse sind sehr wichtig, aber die Bibel hat offensichtlich vorhergesehen, dass es genau bei diesen beiden Identifizierungsmerkmalen Verwechslungsmöglichkeiten geben könnte. Die gibt es bei den anderen Identifizierungsmerkmalen nicht, oder? 1260 Jahre Regierung, das passt genau nur aufs Papsttum. Ja? Blasphemie, vorzugeben, Sünden vergeben zu können und sich selbst zu Gott zu machen, passt nur aufs Papsttum. Das Gesetz Gottes ändern zu wollen, passt nicht auf den Islam, passt nicht auf das Judentum, passt auf das Papsttum. Ja? Das sind Dinge, die sind eindeutig und deswegen verwenden wir sie in der Evangelisation gleich sofort, weil sie sozusagen, da gibt es keinen Zweifel dran. Ja? Diese Punkte kommen später, sie sind quasi eine zusätzliche Bestätigung und deswegen sagt die Bibel, wenn ich diese Zahl berechnen will und wenn ich diese 7 Hügel identifizieren will, brauche ich was? Ich brauche Weisheit. Und darüber wollen wir jetzt kurz ein kleines Bibelstudium machen, was das letztlich bedeutet. Schauen wir mal in Offenbarung 12, Vers 4. Erstmal allgemein, nicht Offenbarung 12, Entschuldigung, Daniel 12. Daniel 12 und dort Vers 4. Daniel 12 und dort Vers 4. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Also hier ist die Vorhersage gemacht, wenn man Daniel studiert, wird die Erkenntnis zunehmen. Das heißt, man wird mehr Verstand haben, man wird verständiger, man wird weiser, oder? Schaut man Vers 10, da wird das deutlich ausgeschrieben. Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Also hier haben wir dieses, hier ist Verstand, der Weisheit durch. Dieses Verständigsein gilt nur für die Verständigen. Ja? Also die Verständigen werden es verstehen. Aber, gleiches Kapitel, schaut man Vers 3. Wer sind denn die Verständigen? Die Verständigen sind... Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Also, wer sind die Verständigen? Wer sind sie, wie werden sie definiert hier in Offenbarung, in Daniel 12, Vers 3? Sie sind Lehrer? Genau, noch genauer, was lehren sie denn? Genau, was für eine Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit Jesu, oder? Sie weisen zu der wahren Gerechtigkeit. Sie leuchten wie die Sterne am Himmel. Sie sind das Licht der Welt. Mit anderen Worten, wer die 666 und die 7 Hügel verstehen will, der muss nicht mathematisch klug sein, er muss ein Missionar sein. Denn wer ein Missionar ist, der kennt das Evangelium. Und wer das Evangelium dann kennt, der weiß, welche der vielen Möglichkeiten hier zutreffen muss. Weil er sozusagen, das werden wir gleich sehen, warum. Die Idee ist also, Weisheit und Verstand ist nicht hier so, es meint eben nicht, wie wir oft denken, naja, jetzt wird hier gerechnet, da muss man klüger sein als der Rest. Sondern es bedeutet, hier sind relativ viele, ein nicht vom Heiligen Geist geführter Mensch könnte sagen, naja, diese Kombination trifft und diese Kombination trifft und diese Kombination trifft. Aber jemand, der das Evangelium kennt und lehrt, wird das verstehen können. Schauen wir noch weiter. In Hosea 14. Wir wollen sehen, was diese Weisheit wirklich bedeutet. Hosea 14 und dort Vers 10. Hosea 14, Vers 10. Hosea 14 und dort Vers 10, da stellt Gott eine so interessante Frage. Hosea 14, Vers 10, wer ist so weise, dass er das einsehe und so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihn zu Fall. Worin besteht die Weisheit und die Klugheit in diesem Vers? Ja, schau mal direkt rein. Ein bisschen konkreter noch, was wir gerade gelesen haben. Worin besteht die Weisheit und die Klugheit? Nicht, das stimmt alles, aber nicht. Es geht jetzt mir genau um das genaue Studium vom Text. Wer ist weise? Worin besteht die Weisheit? Dass er das einsehe. Was ist die Frage, die man jetzt stellen muss? Was ist das? Oder? Schaut, hier steht, wer ist so weise, dass er das verstehe? Wer ist so klug, dass er das verstehe? Die Frage ist also, ja, was muss ich verstehen, damit ich klug bin? Seht ihr das? Hier steht nur, wer das einsieht, wer das versteht, der ist weise und klug. Also müssen wir die Frage stellen, was ist das? Worauf bezieht sich Vers 10? Was ist die Antwort? Worauf bezieht sich Vers 10? Auf die ganzen Verse vorher. Ich lese es mal vor. Das sind eine der schönsten Abschnitte der ganzen Bibel, finde ich. Hosea 14 ab Vers 2. Kehre um, o Israel, zu dem Herrn. Ich lese euch das vor und dann sagt ihr mir, was das Thema ist, okay? Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn, sprecht. Vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Das Hebräische sagt sogar die Stiere der Lippen. Also statt richtige Stiere, die geschlachtet werden, einen Lippenstier, Sündenbekenntnis. Also nicht einfach ein äußerliches Bekenntnis, sondern ein gesprochenes Opfer. Vers 4. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen, denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Dann spricht Gott, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich will für Israel sein wie der Tau. Es soll blühen wie eine Lilie und Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Schösslinge sollen sich ausbreiten. Es soll so schön werden wie ein Ölbaum und so guten Geruch geben wie der Libanon. Die unter seinem Schatten wohnen, sollen wiederum Getreide hervorbringen und blühen wie der Weinstock und so berühmt werden wie der Wein vom Libanon. Ephraim wird sagen, was soll ich künftig noch mit den Götzen zu schaffen haben? Gott sagt, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Israel, also Ephraim, sagt, ich bin wie eine grünende Zypresse. Und jetzt sagt Gott, es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Was ist das Thema? Was ist das Thema? Das ist das Evangelium. Beginnend bei der Umkehr, Sündenbekenntnis, Gnade, Gott vergibt, er lässt sie wieder gedeihen, er stellt sie wieder her und aus Dankbarkeit sagen sie, wir wollen mit den Götzen nichts mehr zu schaffen haben. Wir wollen jetzt gehorsam sein. Und dann sagt Gott, es wird sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Das heißt, die Frucht des Geistes, die Gott wirkt. Ganze Evangelium in ein paar poetischen Versen. Und dann am Ende steht, wer ist so weise, dass er das einsehe? Wer ist so klug, dass er das versteht? Worin besteht die Weisheit? Die Weisheit besteht darin, das Evangelium zu glauben. Denn wer das einsieht, wer sagt, Mensch, ich muss einfach nur zu Gott zurückkommen. Ich muss einfach, statt einen Stier zu opfern, muss ich einen Stier der Lippen opfern. Ja? Ich muss endlich die Rosse Ägyptens und die Rosse Assyriens weglassen. Das, was ich selbst mache, nicht mehr Gott nennen. Endlich darauf vertrauen, dass Gott in mir wirkt. Und wer das einsieht, wer das glaubt, wer das erfährt, der hat das Evangelium verstanden, der ist das Licht der Welt und der wird andere zur Gerechtigkeit weisen, oder? Und der, jetzt kommt der entscheidende Punkt, wer das Evangelium verstanden hat, der weiß, dass das falsche Evangelium gefährlich ist. Luther hat den Antichristen nicht wegen drei ausgerissenen Hörnern identifiziert. Und auch nicht wegen einer Zeitprophezeiung, denn die war ja noch nicht mal erfüllt. Luther hat den Antichristen und übrigens Huss und Hieronymus und Wycliffe und alle anderen haben den Antichristen als Antichristen identifiziert, weil sie das Evangelium verstanden haben. Und als sie gesehen haben, so ist das Evangelium, haben sie gesagt, was ihr lehrt, ist genau das Gegenteil. Erst in der zweiten Generation der Reformatoren hat man dann angefangen, das auch mit Daniel 7 und so weiter so explizit zu begründen. Luther hat nie am Anfang, 1518 oder 19 oder 20, hat er nicht auf Daniel 7 sich bezogen, als er gesagt hat, der Papst ist der Antichrist. Der hat sich bezogen auf das Abendmahl. Er hat gesagt, so wie die Kirche das Abendmahl feiert, ist es antichristlich. Weil sie sie verdreht das Evangelium. Sie verdreht den Glauben. Sie verdreht Glaube und Werke und alles durcheinander. Das ist alles konfus, Babylon. Wer also das Evangelium versteht, der versteht, dass es bei Offenbarung 17 um eine falsche Gemeinde mit einer Irrlehre geht und der kann deswegen alle anderen Optionen aus dem Fenster schmeißen und sagen, weil ich das weiß, kann ich nur die sieben Hügel auf Rom deuten. Und weil ich das weiß, kann ich 666 nur auf Vicarius Filii Dei deuten, Stellvertreter Jesu Christi. Aber dieses Wissen ist mir nur möglich, weil ich vorher das Evangelium verstanden habe und aufgrund meiner Kenntnis des Evangeliums die Lehre Roms als Anti-Evangelium identifizieren konnte. Und deswegen weiß ich, lange bevor ich rechne, es muss um Rom gehen. Und dann sind Offenbarung 13, 18 und Offenbarung 17, Vers 9 zusätzliche Bestätigung. Ja, das ist quasi noch ein Zusatz, um noch dreimal sicher zu gehen, dass übrigens auch die 666 passt und auch mit den sieben Hügeln passt das. Das ist nicht das Fundament, auf dem die Identifikation steht, sondern ein zusätzliches Extra-Detail, das noch zusätzlich Gewicht verleiht. Und so muss man es verstehen. Die sieben Hügel sind eindeutig auf Rom bezogen, nicht weil es die einzige Option ist, was die sieben Hügel betrifft, sondern weil wir aufgrund des Evangeliums verstehen und auch in der folgenden Verse, dass hier ja eine antichristliche Macht gemeint ist. Eine, die das Evangelium verdreht. Und deswegen all die anderen Optionen ausscheiden. Eine Macht, die, wie in Offenbarung 17 deutlich war, etwas ausgibt, was ganz ähnlich ist wie das Evangelium. Ja, dieser Wein, der so ähnlich aussieht wie das Abendmahl Traubensaft, aber die Leute verrückt macht, betrunken macht, ja, verwirrt. Ein falsches Evangelium. Und das ist nicht wahr für den Islam, denn der redet nie vom Blut Jesu. Nicht wahr für das Judentum, das redet nie vom Blut Jesu. Nicht wahr für Athen und nicht wahr für San Francisco und nicht für Bamberg. Ja. Aber Rom, in Rom gibt es eine Gemeinde, die spricht vom Evangelium und verdreht es und ist deswegen so gefährlich. Und deswegen warnt die Bibel davor. Man muss nicht vor allen warnen, die eine völlig falsche Theologie, eine völlig falsche Lehre haben. Die Bibel warnt nicht vor dem Hinduismus, sie warnt nicht vor dem Buddhismus, sie warnt nicht vor dem Shintoismus, sie warnt nicht vor Baha'i, weil das alles so weit weg ist, dass man es mit der Bibel leicht identifizieren kann. Aber sie warnt vor dem Katholizismus, weil der sich so vieler Bibelverse bedient und weil der behauptet, die Bibel auszulegen. Und das falsch. Und deswegen warnt sie davor, weil es nicht so leicht zu erkennen ist für jeden, der die Bibel am Anfang liest. Ja. Das heißt, Weisheit und Verstand hat eine simple Bedeutung. Kenn das Evangelium. Und wenn du das Evangelium kennst, wird es dir leicht fallen, in Offenbarung 13 und Daniel 7 und Offenbarung 17 die römische Kirche zu identifizieren. Und dann ist es auch nicht schwer, unter all den technisch möglichen Optionen von 666 oder den sieben Hügel zu sehen, es muss sich auf Rom beziehen, weil alle anderen Sachen sich auch schon auf Rom beziehen. Und das übrigens zeigt, wie sehr das Evangelium und die christozentrische Bibelauslegung diese, sag ich mal, etwas interessanten Details immer einzäunt, sozusagen. Ja. Statt sozusagen sich jahrelang hinein zu vertiefen in irgendwelche Details, muss das Evangelium kennen, weil dann werden diese Dinge ganz klar. Braucht man nicht lange darüber diskutieren. Ja. Und das zeigt, wie wichtig eigentlich das Evangelium für die Auslegung der Bibel ist und die Auslegung der Offenbarung ist. Und wie gut wir daran tun, immer das Evangelium zuerst im Fokus zu haben, weil dann fallen die anderen historischen Details quasi in ihr Feld. Ja. Ja. Ja, die zehn Gebote gehören zum neuen Bund. Ich war das Gesetz Gottes im Herzen, hast du vollkommen recht. So, ihr Lieben, Nächste Woche schauen wir dann an, dass die sieben Köpfe noch eine zweite Bedeutung haben. Neben der simplen Bedeutung, dass es einfach die sieben Hügel von Rom sind. Übrigens, vielleicht noch sollten wir wenigstens einmal der Vollständigkeit halber sagen, wie sie heißen, nicht wahr? Wisst ihr das, wie die sieben Hügel von Rom heißen? Die sieben Hügel von Rom? Aventin, Caelius, Capitolinus, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis und Viminalis. Für den Fall, dass euch mal jemand fragt. Nicht so wichtig. Aber das sind die traditionell übrigens nicht der Vatikanhügel, der gehörte ursprünglich nicht dazu. Ja? Die sieben Hügel sind die, die zum alten Rom gehörten und auch die katholische Kirche hatte ihren eigentlichen Hauptsitz nicht auf dem Vatikan, sondern die höchste Kirche der katholischen Kirche, die höchste Basilika ist die Lateranbasilika und die St. Giovanni. Da wo im Mittelalter all die Päpste residiert haben, auf dem Originalgrundbesitz von Kaiser Konstantin. Und die ist inmitten der alten Stadtmauern. Ja, der Vatikan kam später dazu, ja, auf der anderen Seite vom Tiber. Aber das ist eine andere Frage. Nächste Woche also mehr zu den sieben Köpfen. Es bleibt spannend und wir werden das uns dann genauer anschauen. Jetzt wollen wir noch gemeinsam mit einem Gebet enden und Gott danken, dass wir mit Hilfe des Evangeliums auch die Offenbarung 17 verstehen können. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir sehen konnten, dass die Verse, über die oft zu viel diskutiert wird in Offenbarung, nicht eine Sache hohen Intellektes sind oder schwierigen Rechnens, sondern in Wirklichkeit, dass es darum geht, dass wir das Evangelium gut verstehen. Und aufgrund unserer Erfahrung mit dem Evangelium auch das Anti-Evangelium klar identifizieren können und deswegen dann auch sehr schnell sehen können, was die einzige sinnvolle Lösung für 666 oder auch die sieben Hügel sind. Wir möchten dich bitten, dass wir das nie vergessen, dass wir uns nie einlullen lassen von Menschen, die mit viel komplexen Nebensächlichkeiten uns von den Hauptsächlichkeiten ablenken wollen. Gib, dass wir immer begreifen, dass das Evangelium, das Kreuz von Golgatha, der Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum, das Werk des Heiligen Geistes, dass das die zentralen Dinge sind, die sich auch durch Offenbarung 17 hindurch ziehen, die wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir auch in diesem Studium über das Evangelium sprechen konnten und das, was Jesus für uns getan hat. Gib, dass uns das verändert, weil wir darüber nachdenken. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen.